Ja, Begegnung mit Jesus, das ist das Thema für diesen Herbst. Wir haben uns Begegnung angesehen mit Martha und Maria, mit der Frau, die an den starken Blutungen litt, und einem Gelähmten, den die Freunde durchs Dach lassen. Das sind Begegnungen mit Jesus, die wir kennen, die auch ja, in unser Denken über Jesus passen. Jesus liebt Menschen, er hilft denen, die Hilfe brauchen, er ermahnt die, die Ermahnung nötig haben, aber er ist immer seelsorgerlich, immer für den Menschen. Wir haben heute eine, meiner Meinung nach, sehr bedeutsame, aber auch, ja, wie sage ich es denn, Begegnung einer anderen Art irgendwie. Es ist eine Geschichte, wo Jesus einer Frau begegnet, die nicht so selbstverständlich ist, die mir aber auch manchmal schwer verstehen. Wahrscheinlich kennen die meisten von euch diese Geschichte, aber wissen gar nicht, ja, was fange ich jetzt mit dieser Geschichte an? Wir wollen sie deshalb Schritt für Schritt durchgehen, und der Titel der Predigt ist Für den Hund. Ich habe mir mal Unterstützung mitgebracht, ja, damit man schon mal weiß, worum es geht. Für den Hund. Weiß jemand, um welche Geschichte es geht? Sehr gut, das werden wir uns jetzt anschauen. Für den Hund. Jawohl, da ist es ja auch deutlich zu sehen. Also Jesus ist, geht nicht? Ja. Ja. Jesus ist also wie immer unterwegs. Er hat 5000 Menschen satt gemacht, viele Menschen geheilt. Und nicht nur seine Jünger waren um ihn, sondern viele Menschen, die etwas von ihm wollten. Und das zehrt selbstverständlich an den Kräften, auch bei Jesus. Man muss es einfach so sagen, er hatte auch in dem Sinne oft nur eine menschliche Kraft. Immer wieder hat er sich deshalb mal eine Auszeit gegönnt, ist mit den Jüngern zum Beispiel auf einen Berg oder auch allein an eine ruhige Uferstelle und so weiter. Und jetzt braucht er anscheinend etwas mehr Ruhe. Er verlässt Galiläa. Er verlässt das Territorium der Juden. Er geht in heidnisches Land, nämlich nach Phönizien, dem heutigen Libanon, das ja an den Norden von Israel angrenzt. Genauer gesagt in die Gegend der Städte von Tyrus und Sidon. Und das ist wirklich schon mal außergewöhnlich. Jesus ist auch nur einmal da gewesen. Kein Jude würde freiwillig in das Land von Heiden gehen. Gerade dort, und die Phönizier galten als unreine, unheilige, gottlose Menschen, würde man sich ja als Jude auch verunreinigen, wenn man quasi mit diesen Menschen in Kontakt käme. Aber Jesus stört es nicht. Er braucht diese Auszeit dringend, und er bittet auch seinen Gastgeber, dass doch nichts von seinem Aufenthalt bekannt würde. Es ist uns nicht überliefert, wo er sich aufhält, ist auch nicht wichtig, aber er ist nicht allein, seine Jünger sind bei ihm. Vielleicht ist Jesus nur einfach müde gewesen, brauchte die Auszeit. Aber bei Matthäus heißt es, er entwich nach Phönizien, und vielleicht ist er auch den Verfolgungen der Pharisäer und Schriftgelehrten entwichen, hat gedacht, ich muss jetzt erstmal zur Ruhe kommen. Oder auch der Popularität im Volk, die ihn ja zum Brotkönig machen wollten und so weiter, wo er gesagt hat, oh, ich ziehe mich erstmal zurück, lasse Gras über das Ganze wachsen und dann kann ich wieder neu auftreten. Jesus wollte ganz bewusst allein sein und geht in heidnisches Land. Jesus hat da keine Berührungsängste. Es ist ihm nichts unheilig oder schmutzig. Er hat keine Angst, sich zu verunreinigen. Ich versuche es nochmal. Der geht nicht. Das nächste. Das mit dem Alleinsein und dem Inkognito scheint nicht zu gelingen, denn eine Frau aus der Gegend, eine Heidin, hört doch davon, dass Jesus da ist. Matthäus bezeichnet sie als Kanaaniterin, also eine Erzfeindin der Juden. Die Kanaaniter sollten ja zur Zeit Josuas vollständig vertrieben werden, was aber nie gelungen ist. Ein Rest lebte im Norden von Israel. Und verrufen war dieser Landstrich von Tyrus und Sidon auch, weil aus ihm die Königin Isebel kam, Die Göttin, Gattin des bösen Königs Ahab, die ihren Mann und das Volk Israel zum Götzendienst verführt hatte. Tyros und Sidon, die beiden reichen Städte am Mittelmeer, waren für die Juden der Inbegriff für gottloses Heidentum. Da geht man auf gar keinen Fall hin. Mit diesen Menschen hat man auf gar keinen Fall Kontakt. Und obwohl die Frau von der Feindschaft zu den Juden wusste, macht sie sich auf den Weg, um Jesus zu begegnen. Sie hat eine Tochter, die schwer krank ist, und für die will sie Jesus bitten. Sowohl Markus als auch Matthäus berichten nichts von der Krankheit der Tochter, da geht es auch gar nicht drum, sondern es geht in dieser Geschichte um die Mutter. Es geht um die Begegnung dieser Frau mit Jesus. Die Mutter sieht Jesus und fängt an zu schreien. Sie kommt nicht leise daher, sie begegnet Jesus nicht demütig und unterwürfig, sondern sie schreit laut und anhaltend hinter ihm her, damit er sie hört. Und sie schreit: Herr, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Meine Tochter wird von einem bösen Geist furchtbar gequält. Das muss man sich richtig laut vorstellen. Herr, du Sohn Davids! Erstaunlich ist, dass Jesus eben mit Herr anredet und ihn dann auch sozusagen noch mit dem Titel Sohn Davids bezeichnet. Das ist der jüdische Ausdruck für den Messias, Sohn Davids. Diese Frau, diese heidnische Frau, die eigentlich nichts mit dem Judentum zu tun hat, bezeichnet Jesus als den verheißenen Messias der Juden. Sie muss es also irgendwo gehört haben, sie muss es anerkannt haben und dann eben auch bekennt sie das auch noch. Wo sie das gehört hat, steht nirgendwo. Der Ruf Jesu scheint ihm aber vorauszueilen, auch über die Landesgrenzen hinweg. Die Frau hatte von ihm gehört und seinen Wundertaten, und darum hat sie die Hoffnung, dass Jesus ihre Tochter heilen kann. Wer, wenn nicht er? Wer, wenn nicht der Messias, den die Juden erwarten? Und hier zeigt sich wieder einmal für mich das Wunder des Evangeliums, dass es nämlich sogar bei den Heiden Glauben findet. Und ganz ehrlich, wir sind alle Heiden aus der Sicht der Juden. Das Evangelium findet Glauben und der Glaube kommt aus dem Wort. Die Frau hat Jesus nicht gesehen. Sie hat ihn nicht selbst gehört. Aber aus der Verkündigung, weil andere davon erzählt haben, kommt sie anscheinend zum Glauben. Jedenfalls kann sie diese Formel, Herr, du Sohn Davids, die kann sie gebrauchen. Die wendet sie bei Jesus an. Ich finde, wir sollten das festhalten für uns. Es lohnt sich immer, von Jesus zu erzählen, weil Menschen durch das Wort zum Glauben kommen, auch wenn wir das gar nicht erwarten. Und ich finde es gut, auch mal zu sagen, Peter, im Moment, es war nichts da. Gott hat nicht zu mir gesprochen. Aber dann auch zu erzählen, was Evangelium bedeutet. Das finde ich echt stark. Und lautstark bittet die Frau Jesus also um Hilfe für ihre Tochter. Und Jesus sagt ihr kein Wort. Jesus schweigt. Kein Wort kommt über seine Lippen. Das ist schon mal sehr ungewöhnlich. Normalerweise hat er immer eine Reaktion gezeigt. Also warum tut er das? Hat er kein Interesse an der Frau? Ist sie ihm gleichgültig, weil sie eben eine Kanaaniterin ist? Hat er für diese Frau, für diese Heidin keine Barmherzigkeit? Oder ist er einfach nur zu müde, will seine Ruhe haben, nicht schon wieder eine Heilung und so weiter? Weder Markus noch Matthäus nennen einen Grund für das Schweigen Jesu. Und natürlich fragen wir uns selber ja auch oft, warum schweigt Gott? Warum schweigt Gott? Das ist eine der schwierigsten Fragen unseres Glaubens. Und er kann uns in schwere Zweifel führen. Warum antwortet Jesus mir nicht, wenn ich in Not bin? Interessiert er sich nicht für mich? Bin ich ihm nicht wichtig genug? Oder bin ich zu unrein? Wie diese Frau, habe ich zu viele Fehler gemacht? Bete ich falsch oder zu wenig? Habe ich nicht genug Glauben? Wenn Gott schweigt, kommen die Fragen und Zweifel. Aber wir müssen es festhalten, Gott schweigt, auch heute noch. Gott schweigt und wir bekommen nicht auf alles eine Antwort und Gott begründet vor allen Dingen auch sein Schweigen nicht. Das Schweigen ist die größte Belastungsprobe für unseren Glauben, wenn Gott nicht zu uns redet. Jesus jedenfalls scheint das Geschrei der Frau überhaupt nicht zu stören. Diese Zeitform im Griechischen, die Matthäus benutzt, macht deutlich, dass die Frau eine ganze Zeit hinter Jesus herschreit. Und sie lässt sich nicht abwimmeln. Die Jünger, wenn du nochmal das nächste machst. Die Jünger, die sind total genervt von dem Geschrei der Frau. Sie wollen ihre Ruhe haben und sagen deshalb zu Jesus, er möchte ihr doch den Wunsch erfüllen. Und wörtlich heißt es, fertige sie doch ab, denn sie schreit dauernd hinter uns her. Fertige sie ab. Die Jünger haben überhaupt gar keine Barmherzigkeit für diese Frau. Sie wollen sie nur einfach loswerden, weil sie die ganze Zeit rumbrüllt. Die wollen gar nicht, dass Jesus ihr wirklich hilft, sondern sie wollen Jesus dazu bringen, diese Frau loszuwerden. Aber Jesus lässt sich nicht stören, die Aufdringlichkeit der Frau lässt er sich gefallen. Es macht ihm nichts aus. Und das ist gut. Ich stelle für mich fest, es macht Jesus nichts aus, wenn ich hinter ihm herschreie, wenn ich ihn anbrülle, wenn ich immer und immer wieder mit der gleichen Sache zu ihm komme. Das hält er aus, im Gegensatz zu mir. Ich darf ihn ununterbrochen bitten und ihn anflehen. So wie diese Frau, die sich nicht durch das Schweigen Jesu beirren lässt. Im Gegenteil, jetzt kommt sie näher. Sie wirft sich Jesu zu Füßen und wird richtig aufdringlich. Die Frau besteht diesen ersten Belastungstest ihres Glaubens. Und mir gefällt das sehr, dass sie eben nicht aufgibt nach diesem ersten Versuch, Jesus für die Heilung ihrer Tochter zu bitten. Sie fällt vor ihm nieder, hält ihn fest, das steht da nicht so, aber so das Gefühl, sie will ihn jetzt festnageln, nicht mehr loslassen, festnageln vielleicht auch auf seine eigenen Verheißungen, von dem, was sie gehört hat von Jesus. Wenn ich das Gespräch dieser Frau mit einem Gebet vergleiche oder als Gebet betrachte, dann fällt mir auf, dass sich ihr Gebet verändert. Zunächst spricht sie nämlich aus der Entfernung ganz fromme Worte, bezeichnet Jesus als Sohn Davids, benutzt die Formel aus dem Alten Testament, Herr, erbarme dich und so. Und als Jesus ihr nicht antwortet, da kommt sie näher, da fällt sie ihm zu Füßen und dann sagt sie nur noch, Herr, hilf mir. Jetzt hat sie gar keine frommen Floskeln mehr. Nichts, womit sie Jesus beeindrucken könnte, um seine Hilfe zu erlangen. Sie ist nicht mehr distanziert von ihm, sondern ganz nah dran an Jesus. Jetzt öffnet sie ihr Herz. Sie sagt mit ganz kurzen Worten, was eigentlich ihr Anliegen ist. Herr, hilf mir! Das kommt ihr wirklich aus dem Herzen. Und ich bin mir sicher, dass Jesus darauf wartet, dass wir genauso wie diese Frau aufhören, versuchen mit frommen Floskeln oder heiligen Worten, ihn irgendwie zu überzeugen, dass wir es wert sind oder ihn milde zu stimmen oder was weiß ich. Jesus braucht in unserem Gebet keine wohlgeformten Sätze. Sondern was er sich wünscht, ist Offenheit, ist Ehrlichkeit, dass wir wirklich unser Herz zu ihm sprechen lassen. Dass wir es bei ihm ausschütten. Und das reicht. Ein Stoßgebet, so wie diese Frau. Herr, hilf mir. Wenige einfache Worte, aber die wirklich von Herzen kommen. Das ist für Jesus Gebet. Da hört er hin. Die Frau hat Ausdauer und Geduld. Lässt nicht locker, sie bleibt dran. Jesus ist ihre einzige Hoffnung. Und solange Jesus ihr nicht sagt, ich kann deine Tochter nicht heilen, hat sie auch Hoffnung. Sie ringt mit Gott, mit Jesus, findet sich mit dem Schweigen nicht ab. Diese Frau fordert mich heraus. Sie fordert mich heraus, beharrlich im Gebet zu sein. Gott wirklich das zu sagen, was mich selbst bewegt. Ich brauche ihm nichts vorzumachen. Ich muss nicht alle Ehrentitel aufzählen, die ich kenne. Diese Frau bedrängt, ja belästigt Jesus mit ihrem Anliegen. Und das möchte ich auch können, lernen. Möchte Gott mehr damit bedrängen und belästigen, was mir auf dem Herzen liegt. Zum Beispiel die Erweckung im Dautphetal und im Hinterland. Das liegt mir wirklich auf dem Herzen. Damit möchte ich Gott belästigen. Da möchte ich dranbleiben. Möchte nicht aufhören, dafür zu beten. Die Frau hält sich an Jesus fest. Und jetzt antwortet er ihr. Aber diese Antwort sprengt den Rahmen des Gewohnten. Erst redet er ja nicht mit der Frau, was für uns schon schwer zu ertragen ist. Das passt gar nicht in unser Bild von Jesus. Wir denken, Jesus ist doch, Jesus kann doch, Jesus muss doch. Wir haben unsere genauen Vorstellungen, wie Jesus zu reagieren hat. Aber das, was Jesus dann dieser Frau antwortet, kratzt an meinem Jesusbild jedenfalls. Er sagt zuerst zu den Jüngern, ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt. Und dann zu dieser Frau, zuerst müssen die Kinder satt werden. Es ist nicht recht, ihnen das Brot wegzunehmen und es den Hunden vorzuwerfen. Das ist krass, oder? Jesus bezeichnet die Frau als Hund. Und das ist total demütigend. Über diesen Begriff Hund gibt es bei den Auslegern ganz unterschiedliche Meinungen. Aber so wie wir es heute nicht als positiv erachten, wenn wir einen Menschen als Ochsen, als Schwein, als blödes Schaf oder als Hund bezeichnen, so war dieser Begriff auch im Judentum nicht positiv besetzt. Gerade die Kanaaniter, also daher, wo diese Frau stammte, wurden als Hunde beschimpft, denn Hunde waren unreine Tiere und Unreinheit stand für Gottlosigkeit. Der Hund war im Altertum allgemein geläufig als Bild für Andersgläubige, die keinen Anspruch hatten auf Gottes Heil. Deutlicher hätte Jesus dieser Frau nicht sagen können, dass er für sie nicht zuständig ist, dass er mit ihr nichts zu tun haben will und dass er kein Heil für sie hat. Das passt nicht in unser Bild von Jesus, oder? Das passt nicht. Deshalb sind andere Ausleger der Meinung, dass Jesus den Diminutiv, also die Verniedlichung für das Wort Hund benutzt und Hündchen sagt. Also sowas Niedliches, was man streicheln kann, gell? Was man lieb hat. Dass damit die Schoßhunde der Juden gemeint sind. Sie sehen sogar darin in dem Diminutiv einen Ausdruck der Zärtlichkeit für diese Frau. Aber ich glaube, diese Ausleger kommen nicht klar mit der Aussage Jesu. Deswegen verniedlichen sie das Ganze. Sie wollen Jesus etwas in den Mund legen, was er meiner Meinung nach nicht sagen wollte. Sondern Jesus redet hier Klartext. Er sagt, wer nicht an mich glaubt, wer nicht zu mir, gehört nicht zu mir. Er ist unrein, der kann nicht vor Gott bestehen. Der gehört nicht zu Gott und seinem Volk. Wir müssen es begreifen, Jesus handelt nicht nach Schema F. Der lässt sich nicht einfach auf ein bestimmtes Handeln oder Reden festlegen. Für Jesus war es in diesem Moment entscheidend, dass er sich nicht von seiner primären Aufgabe abbringen lässt. Er war nicht der umherwandernde Wunderheiler, sondern Jesus war gekommen, das Reich Gottes in diese Welt zu bringen, vor allen Dingen eben zu den Juden. Er hatte eine ganz spezifische Aufgabe vom Vater und dafür stand ihm nur eine begrenzte Zeit und eine begrenzte Kraft zur Verfügung. Und diese Kraft war vielleicht wirklich gerade am Ende. Er braucht die Kraft für seinen Auftrag, für seinen Weg am Kreuz. Damit geht es dann nämlich weiter nach dieser Geschichte. Jesus ist für diese Frau nicht zuständig. Er ist zu seinem Volk gekommen, so sagt er es auch seinen Jüngern. Wenn wir natürlich die Geschichte im Kontext unserer Zeit heute lesen, dann finden wir sie wahrscheinlich ziemlich schockierend, abstoßend. Es sieht ja so aus, als würde Jesus sich weigern, dieser Frau zu helfen, nur weil sie eine Frau ist, weil sie die falsche Nationalität besitzt oder den falschen Glauben hat. Das sind heute viele ganz schön empfindlich, denn Jesus ist hier nicht nur intolerant, sondern menschenverachtend. Jemanden als Hund bezeichnen, ist nicht gerade sehr freundlich. Diese Aussage passt nicht in unser Bild heute. Aber wir sind eben an einem Punkt angelangt in dieser Geschichte, wo Jesus nochmal grundlegend seinen Auftrag definiert. Eben nicht Wunderheiler, sondern Gottes Sohn, der die Rettung in diese Welt bringt. Wir hätten das gerne mit dem Wunderheiler. Aber das ist Jesus nicht. Die Rettung seines Volkes liegt ihm am Herzen. Das ist sein Auftrag. Darum kommt er. Und er hatte, das war für ihn oberste Priorität. Ich möchte es nochmal festhalten. Und ich habe das in einer der vorhergehenden Predigten schon mal deutlich gemacht. Jesus ist die Rettung eines Menschen wichtiger, die geistliche Rettung eines Menschen wichtiger als die körperliche Heilung. Und Jesus sagt der Frau ganz klar: Du hast vielleicht von den vielen Heilungen gehört, du weißt, dass ich helfen kann, aber du als heidnische Frau hast nicht das Recht darauf, dass ich dir helfe. Du betest mehrere Götter an. Das meint er, wenn er die Frau als Hund bezeichnet, gottlos. Sie ist kein Kind Gottes und Jesus ist doch zu den Kindern Gottes gesandt. Wenn in einem Gespräch heute die Worte dumme Kuh, blöder Ochse, blödes Schaf, du Schwein oder was weiß ich fallen, dann ist das Gespräch meistens ziemlich schnell zu Ende. Oder noch schlimmer, es gibt noch mehr Schimpfwörter, die Fäuste fliegen und so weiter. Machst du nochmal die nächste Folie? Die Frau hält sich aber überhaupt nicht fest an dem kränkenden Aspekt des Vergleiches, den Jesus gebraucht. Sondern sie weist Jesus darauf hin, dass es in jedem jüdischen Haushalt und wahrscheinlich auch in jedem kanaanitischen Haushalt Hunde gab, die unter dem Tisch saßen und von den Brotkrumen oder dem Essen, was unter den Tisch fiel, satt wurden. Und in der Sache, in der Übertragung heißt das, in Gottes Haus gibt es auch für die, die nicht an erster Stelle stehen und am Tisch sitzen, das, was sie zum Leben brauchen, also das, was unter den Tisch fällt. Die Vorrangstellung Israels musste nicht bedeuten, dass die Heiden leer ausgehen. Gottes Tisch, so denkt die Frau, ist doch übermäßig voll. Es reicht für alle. Bei ihm ist Reichtum, Fülle des Lebens. Sein Tisch fließt über von Guten und es fällt für alle etwas ab. Auch für den Hund. Vielleicht hatte die Frau davon gehört, dass Jesus in Kana 600 Liter Wasser in Wein verwandelt hat, dass 5000 Männer satt geworden sind von 5 Brote, 2 Fische, so rum war es. Jesus ist also kein Mangelverwalter. Bei ihm ist die Fülle und sie hat davon gehört. Und deshalb reagiert diese Frau nicht mit Enttäuschung oder Wut oder Demütigung, sondern sie sagt, sie kämpft weiter. Gibt nicht auf, sie hat genau hingehört und sie hat verstanden, was Jesus gesagt hat. Und dann bestätigt sie es. Ja, Herr, oder das ist wahr, Herr. Du hast recht. Ich habe tatsächlich kein Recht auf deine Hilfe. Ich bin es als Heidin nicht wert. Ich habe keinen Anspruch auf deine Liebe, deine Güte, deine Barmherzigkeit, deinen Trost und auch nicht deine Heilung. Finde ich stark, diese Anerkennung von Jesu Souveränität, weil wir heute in der christlichen Welt einen hohen Anspruch an Jesus haben und unterschwellig davon ausgehen, dass es doch Jesu Pflicht ist und seine Schuldigkeit, unser Leben ausreichend und überfließend mit Liebe, Vergebung, Gesundheit, Glück und Reichtum auszustatten. Dafür glauben wir doch schließlich. Das muss Jesus doch machen. Und wenn er das nicht tut, wenn das ausbleibt, werden wir ungehalten, wütend, wenden uns beleidigt von ihm ab, weil Gott nicht liefert, was wir wollen. Wir hadern und rechten mit Gott, machen ihm Vorhaltungen, Aber Gott, er wählt eben, wen er will. Er ist Gott, da ist er ganz souverän. Und mal ganz ehrlich, wer hätte es denn verdient? Weder der frömmste Jude noch die frömmsten Christen. Keiner von uns hat es verdient. Keiner von uns und auch keiner von den Juden hat es verdient, dass sich der lebendige Gott um ihn kümmert. Und die Frau erkennt das an. Sie erkennt es an, dass sie es nicht wert ist. Aber trotzdem lässt sie nicht los. Sie macht weiter. Denn sie weiß, dass es eben genug ist, was sie von Jesus bekommen kann. Auch ein Krümelchen von der Gnade Gottes reicht für sie. Und das will sie haben, das Krümelchen Gnade von Jesus. Und dann sagt sie zu Jesus eben, das ist wahr, Herr, aber die Hündchen unter dem Tisch dürfen doch die Brotkrumen fressen, die ihre Herren fallen lassen. Ja, Herr, sagt sie, ich komme nur an zweiter oder an dritter Stelle. Ich bin eine Hündin, also eine Gottlose, eine Heidin. Aber auch für mich ist etwas übrig. Die Hoffnung auf Jesus lässt sie festhalten. Und sie ist der festen Überzeugung, dass da, wo Jesus den Tisch deckt, dass es für alle reicht, auch für die Hunde. Das möchte ich von dieser Frau lernen. Zu sagen, ja, Herr, ich bin ein Sünder, ich bin schwach, ich bin ein Ochse, ein Schwein, ein Hund, was auch immer. Ja, vielleicht bin ich nicht würdig, an deinen Tisch zu kommen und am Mahl teilzunehmen. Jesus, da gebe ich dir recht. Aber selbst wenn nur ein paar Krümelchen deiner Gnade abfallen, dann ist es für mich genug. Und darum gehe ich hin. Darum feiere ich das Mahl des Herrn. Es stand nicht im Programm heute, aber als mir das so klar geworden ist, dass wir ja auch vom Tisch des Herrn die Brotbrocken essen, habe ich gedacht, wir müssen heute eine Mahlfeier machen, weil ich es brauche. Ich brauche dieses Bröckchen Gnade von Jesus immer wieder. Auch wenn wir es letzte Woche erst hatten, ich brauche es heute schon wieder. Und deshalb feiere ich das Mahl des Herrn. Jetzt erst recht, dennoch glaube. Dennoch bleibe ich an dir, dennoch gehe ich zum Mahl. Ich lasse mich nicht abhalten. Nicht durch das Schweigen Gottes, nicht durch irgendein Urteil der Unwürdigkeit, was ich am ehesten mir selber zuspreche. Ja, Jesus, du hast recht. Ich bin nicht würdig, aber ich komme trotzdem. Gerade jetzt komme ich an deinen Tisch, denn ich brauche es, dass ich ein Krümel deiner Gnade, dass es auf mich fällt und meine Seele gesund wird. Der Glaube dieser Frau an den barmherzigen Gott ist größer als die Ablehnung, die sie durch Jesus erfährt. Und ihr Eingeständnis, dass sie eben sagt, ja, ich bin eine Hündin, ich bin eine Gottlose, führt gar nicht zur Verurteilung durch Jesus, sondern zum Freispruch, zur erbetenen Hilfe. Und darum bestätigt Jesus ihr das. Frau, dein Vertrauen ist groß, was du willst, soll geschehen. Ihre Tochter wird geheilt, weil sie sich nicht abschrecken lässt. Und Jesus sagt, dein Vertrauen, dein Glaube ist groß. Dieser Frau sagt er das, die er vorher noch als Gottlose, als Heidin bezeichnet hat. Und wir sehen das in der Entwicklung, wie die Frau sich verändert, wie ihr Glaube immer stärker wird, weil sie an Jesus festhält. Sie hat das absolute Vertrauen, dass das Schweigen Gottes aushält, nicht aufgibt. Sie macht sich als Heidin auf den Weg, als Ungläubige, und verlässt Jesus mit dem Zuspruch, dein Glaube ist groß. Die Frau wird heil. Sie verändert sich durch die Begegnung mit Jesus. Denn Jesus hat diesen Glauben, hat dieses Vertrauen herausgefordert, hat es in der Frau geweckt und sie selbst geht verändert weg. Mit einem tiefen Glauben an Jesus. Ich lese uns am Ende diese Geschichte über die Begegnung Jesu mit der Frau nochmal im Zusammenhang. Hört euch einfach die Geschichte nochmal an mit dem Gedanken, die euch in dieser Predigt angesprochen haben. Jesus zog sich in die Gegend von Tyrus und Sidon zurück, weil er nicht wollte, dass jemand von seiner Anwesenheit erfuhr. Doch es ließ sich nicht verbergen, dass er da war. Da kam eine Frau auf ihn zu und rief: Herr, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Meine Tochter wird von einem bösen Geist furchtbar gequält. Es war eine Kanaaniterin und stammte aus dieser Gegend, dem syrischen Phönizien. Aber Jesus sagte ihr kein Wort. Schließlich drängten ihn seine Jünger: Fertige sie doch ab, denn sie schreit dauernd hinter uns her. Und Jesus entgegnete: Ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt. Da kam die Frau näher, warf sich vor Jesus nieder: Herr, hilf mir! Jesus entgegnete ihr: Zuerst müssen die Kinder satt werden. Es ist nicht recht, ihnen das Brot wegzunehmen und es den Hunden hinzuwerfen. Das ist wahr, Herr, erwidert sie, aber die Hündchen unter dem Tisch dürfen doch die Brotkrumen fressen, die ihre Herren fallen lassen. Da sagte Jesus zu ihr: Frau, dein Vertrauen ist groß. Was du willst, soll geschehen. Der Dämon hat deine Tochter verlassen. Von diesem Augenblick an war ihre Tochter gesund. Amen. Ich lade euch ein, das nächste Lied bewusst mitzusingen: Mutig komme ich vor den Thron.